Wir haben das Thema so aufgeteilt, dass ich beginnen soll mit der Diskussion von Klinik und Pathogenese der atopischen Dermatitis. Und Sie werden sagen, na, das Klinik ist ja, das weiß doch jeder, kennt doch jeder. Das ist schon richtig. Aber dennoch wissen Sie alle, dass man manchmal, so wie man bei uns in Wien sagt, im Wiegelwogel ist, ist das jetzt wirklich eine atopische Dermatitis oder eine andere Form von Ekzem? Hier auf diesem Diapositiv noch einmal die wesentlichen Kriterien, so quasi eine Brief Message für atopische Dermatitis. Es ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Wie Sie wissen, beginnt die Krankheit typischerweise im Säuglingsalter, im Kleinkindesalter. Und sie ist rezidivierend. Es kommen immer wieder Schübe, dann wird sie besser. Aber es ist eine sehr chronische und ein langwieriger Verlauf. Wiewohl wir wissen, dass aus Gründen, die wir vielleicht später noch diskutieren könnten, sich die Krankheit manchmal in der Pubertät oder kurz nach der Pubertät zurückbildet und dann für einige Zeit, manchmal sogar für immer verschwindet. Sie wissen und Sie werden sehen, dass die Hautveränderungen bei der atopischen Dermatitis typisch verteilt sind. Und wir werden gleich Bilder zeigen. Auf diesem Diapositiv habe ich aber auch noch andere drei wichtige Charakteristika dieser Krankheit aufgelistet. Zuerst einmal muss man betonen, dass die Hautareale von Patienten mit der Krankheit häufig superinfiziert sind. Und es sind vor allem drei Mikroorganismen, die wichtig sind. Erstens und vor allem Staphylococcus aureus, zweitens Herpes simplex Virus und drittens auch bestimmte Pilze wie Pityrosporum orbiculare. Während andere Mikroorganismen sich nicht gehäuft finden. Wir werden auch kurz darüber reden, warum das vielleicht so ist. Die Krankheit juckt entsetzlich. Und wenn Sie sich die Fingernägel der Kinder anschauen mit atopischer Dermatitis, auch der Erwachsenen, dann sehen Sie diese abgewetzten Fingernägel, weil sie unterbrochen dort sitzen, kratzen. Das ist auch der Grund, warum sedierende Antihistaminika ein bisschen wirken, nicht deswegen, weil Histamin bei der Krankheit eine wesentliche Rolle spielt, sondern weil die alten Antihistaminiker ein bisschen müde machen und dann kratzt man etwas weniger. Und die Folge der Schlafstörung oder die Schlafstörung ist natürlich die Folge dieses furchtbaren Juckens. Wenn man, wie das heute so üblich ist, die Frage stellt, inwieweit eine bestimmte Krankheit die Lebensqualität eines Kindes oder eines Menschen, unabhängig davon, ob Erwachsener oder Kind, beeinträchtigt, dann werden Sie oft finden, wie bei dieser Arbeit im British Journal, dass hier das Ekzem, sehen Sie an der untersten, an dieser roten Latte, sehr prominent dasteht. Es ist gar keine Frage, dass die atopische Dermatitis zwar nicht was die Mortalität betrifft, aber was die Morbidität betrifft, ein großes Problem weiterhin darstellt. Das ist so ein bisschen ein Spektrum der Bilder, die Sie bei Patienten mit atopischer Dermatitis sehen. Das Ganze beginnt meistens im Säuglingsalter als eine generalisierte Dermatitis, die eigentlich überall am Körper auftritt, ohne wirkliche Prädilektionsstellen. Und dann im Lauf der Zeit fokussiert sich, und also hier am Anfang noch sieht man den Schorf überall am Körper, und dann im Lauf der Zeit fokussiert sich die Krankheit immer mehr auf bestimmte Lokalisationen. Und das Wort Eczema flexuarum ist Ihnen gut bekannt. Sie sehen hier in den Kniekehlen, hier in den Ellbogen, sehen Sie die starke Ausprägung der Hauterscheinungen. Was man hier wegen der Beleuchtung nicht wirklich gut sieht, ist die Tatsache, wenn Sie sich diesen Kopf von diesem Mann anschauen, hier in der Mitte. Und ich würde Sie fragen, welche Farben erkennen Sie? Also wenn es hier dunkel wäre, würden Sie mir sagen, natürlich, es ist rot, ja. Aber es kommt noch ein Farbcharakter dazu, den Sie hier nicht sehen können. Und das ist gelb. Und es ist deswegen gelb, weil dieses Ekzem superinfiziert ist mit Staphylococcus aureus. Und wenn Sie genau schauen, auch hier bei diesen Ellbeugen, dann sehen Sie hier am Rand des Ekzems, der Lichenifizierung der verdickten Haut, die einzelnen Pusteln, wie sie hier in der Umgebung stehen. Also ein ganz typisches Merkmal. Manchmal sieht man Bilder und kann, obwohl man nicht hingreifen kann, trotzdem das Symptom des Patienten verspüren. Das ist so ein Bild. Diese Haut ist staubtrocken. Das fühlt man direkt. Und man kann auch klar erkennen, dass diese Haut furchtbar jucken muss, weil sonst würde der Patient sich nicht diese Exkoriationen hier zugefügt haben. Noch einmal typische Bilder. Es gibt sowas, ein guter Kliniker weiß das, es gibt so etwas wie eine Facies atopica. Man schaut jemanden von weit an und sagt, der Patient oder die Patientin hat eine atopische Dermatitis. Diese Art, wie das Gesicht verändert ist, das ist für die Krankheit sehr wichtig. Manchmal verschwinden, manche Falten treten deutlicher hervor, manche Falten verschwinden. Dann kriegt man so Äußerungen wie Madonnengesichter. So, war alles richtig. Eine Variante möchte ich noch erwähnen. Die ist wahrscheinlich die schwierigste, weil sie oft mit den Laborveränderungen, die ich noch gleich ganz kurz diskutieren möchte, nicht immer einhergeht. Und man sagt, wir haben immer gesagt, bei uns an der Klinik, die pruriginöse Form der atopischen Dermatitis, der Neurodermitis. In Amerika haben wir dann gehört, man sagt, the adult onset of atopic dermatitis. In Wirklichkeit ist das dasselbe. Das, was hier passiert ist, dass bei Erwachsenen, auch wenn die oft in der Kindheit gar keine atopische Dermatitis gehabt haben, dass die dann plötzlich so Knoten entwickeln. Prurigo, knotige Veränderungen an der Haut, die entzündliche Komponente ist in den Hintergrund getreten. Der Juckreiz ist sehr stark, die Leute kratzen, wie Sie auch hier sehr deutlich sehen. Und an anderen Stellen, wie bei dieser Patientin, sieht man dann auch hier noch an der Handwurzel die typischen Veränderungen des Eczema flexuarum. Also eine sehr, sehr beeindruckende Erkrankung. Ich möchte nicht enden in der Beschreibung der Klinik, ohne einen Aspekt noch zu betonen. Die atopische Dermatitis ist nicht nur eine Hautkrankheit. Die atopische Dermatitis ist auch eine Erkrankung des Auges. Und nicht nur der Augenlider, wo die eczematös verändert sind. Es kommt zu starken Konjunktivitäten, es kommt aber auch zur Kataraktbildung und es kommt zum sogenannten Keratokonus, also die Vorwölbung der Hornhaut und daher die größere Vulnerabilität des Auges. Und das muss man natürlich wissen. Wenn sich jemand fragt, wie diagnostiziert man atopische Dermatitis, sagen die meisten ja, das kennt man eben, das ist klinische Erfahrung. Aber viele Leute brauchen oder vertreiben sich ihre Zeit damit, dass sie diagnostische Kriterien in großen Kommissionen lange und ewig diskutieren. Damit kann man auch Manuskripte füllen. Und das ist auch bei der atopischen Dermatitis immer wieder gemacht worden. Da gibt es zwei Leute, die vor langer, langer Zeit, vor 30 Jahren, eigentlich recht valide Kriterien aufgestellt haben. Und das waren Hennefin und Riker. In der Zwischenzeit hat man versucht, es ein bisschen zu modifizieren und die letzten Guidelines, die uns hier zur Verfügung stehen, die im Journal of the American Academy of Dermatology publiziert worden waren, zeigen uns, dass es halt hier einige Kriterien gibt, die quasi bei jedem Patienten erfüllt sein müssen, so wie zum Beispiel der Juckreiz und auch die Erhöhung von Immunglobulin E, ich komme da noch kurz darauf zu sprechen, und eine ganze Reihe von fakultativen Symptomen und Eigenschaften, der frühe Krankheitsbeginn, den ich bereits besprochen habe, die Trockenheit der Haut und eben auch Veränderungen, die man am Auge findet. Also das eine ist, wir haben diagnostische Kriterien, wo man es vor allem, um Patienten in Studien einzuschließen, ganz relativ sicher machen kann und wasserfest und wasserdicht, dass die Patienten wirklich an einer atopischen Dermatitis und nicht an einer anderen Ekzemform leiden. Die nächste Herausforderung ist, man muss die Schwere dieser Krankheit bestimmen. Und das war, früher haben wir einfach gesagt, eine leichte Neurodermitis oder eine milde Neurodermitis und eine schwere Neurodermitis. Heute haben wir eine ganze Reihe von Scores, die versuchen, diese Krankheit in ihrer Schwere und Ausprägung zu beschreiben. Und das ist nicht das Auditorium, um auf diese einzelnen Scores einzugehen. Aber wie gesagt, entweder man beschreibt die Schwere der Erkrankung, also Disease Severity Scores, oder es geht um Scores, die die Lebensqualität beschreiben. Einer, den Sie wahrscheinlich am häufigsten hören, ist dieser sogenannte EASI oder Eczema Area and Severity Index. Und das Einzige, was Sie hier merken sollen bei EASI ist, da versucht man zumindest objektive Kriterien zu machen. Die Ausdehnung zu messen, die Infiltration, die Schuppung, also Dinge, die man objektivieren kann. Das hat man vor kurzem modifiziert zu einem sogenannten Modified EASI, der auch noch subjektive Patientendaten hinzufügt. Dann gibt es einen zweiten, der ist eigentlich das Gegenteil. SCORAD, Scoring Atopic Dermatitis. Und da sind vor allem subjektive Kriterien, einige objektive auch vom Arzt, aber die Patientensymptome, Juckreiz und all das fließt in SCORAD ein. Ein dritter, der häufiger wird, ein Scoring-System, das häufig verwendet wird, heißt POEM, Patient-Oriented Eczema Measure. Das ändert nichts daran, dass in den großen Studien, die gemacht werden, die Leute wollen was Einfaches haben. Die wollen nicht da endlos herumaddieren und multiplizieren. Die wollen was Einfaches haben. Und genauso wie bei der Psoriasis, hat sich in vielen Studien durchgesetzt, die Messung des IGA, Investigators Global Assessment. Da sagt man, die ganze Schwere ist 0 bis 4. Und wenn es 3 und 4 ist, ist es wirklich schwer. Und wenn es 0 und 1 ist, dann ist es sehr wenig oder gar nicht. Und Sie können dann auch zeigen, ob eine Krankheit nach einer bestimmten Therapie sich verändert von einem IGA-4 auf einen IGA-2 und so weiter. Aber gehört haben sollen Sie davon, von diesen einzelnen Disease Severity Scores. Ich habe gesagt, daneben gibt es auch Life Quality Scores und DLQI ist ein globaler Begriff für Dermatology Life Quality Index und wenn er besonders adjustiert wird für Kinder, dann reden wir eben von Children's DLQI. Das können Sie alles in dieser Arbeit von Larry Eichenfeld nachlesen, so Sie dies möchten. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, Pathogenese und Pathophysiologie der Erkrankung. Wenn ich jetzt nicht Dermatologen unter Ihnen fragen würde, was verbinden Sie mit dem Begriff atopische Dermatitis? Ich würde wetten, dass die Mehrheit von Ihnen sagt, das ist eine allergische Krankheit. Die atopische Dermatitis, oder Neurodermitis, ist eine typisch allergische Erkrankung. Und die Möglichkeit, alle Symptome dieser Erkrankung durch eine allergische Störung oder eine Störung des Immunsystems erklären zu können, hat man am Anfang für recht hoch eingeschätzt. In der Zwischenzeit ist das nicht mehr so. In der Zwischenzeit wissen wir, dass eine ganze Reihe metabolischer oder biologischer Systeme bei der atopischen Dermatitis verändert sind und dass diese Krankheit eine sehr stark genetische Komponente hat. Das ist ein bisschen vereinfacht, was Sie hier auf diesem Diapositiv sehen. Aber in der Tat, bei der atopischen Dermatitis gibt es Störungen oder Dysregulationen des angeborenen Immunsystems. Es gibt Störungen des erworbenen Immunsystems, der adaptiven Immunität. Es gibt Störungen des angeborenen Immunsystems. Seit einigen Jahren, und das ist besonders interessant zu verfolgen, die Veränderungen im Mikrobiom, der Haut, am Hautmikrobiom bei diesen Patienten, die auch ein interessanter Ansatz, Therapieansatz sein können. Und daneben haben einige Patienten, etwa 40% von Patienten mit dieser Erkrankung, Defekte in sogenannten Barrierproteinen. Sie wissen alle, dass unsere Haut ein Grenzorgan und Schutzorgan ist. Und diese Schutzfunktion nennt man Barrierefunktion. Und da braucht man Eiweißkörper, die so quasi, und Strukturelemente, die die Haut quasi abdichten, damit nicht große Stücke, große Bakterien, einen riesen Eiweißkörper in die Haut hineinfallen. Und bei Patienten mit atopischer Dermatitis oder bei einem Teil der Patienten ist diese Hautbarriere gestört. Ich möchte beginnen, in ganz kurzen Worten diese einzelnen Aspekte, adaptive Immunität, angeborene Immunität, Mikrobiom und Barriere kurz zu erläutern. Ich beginne mit der erworbenen Immunität, einfach deswegen, weil das am längsten bekannt ist und weil man weiß, dass die meisten Patienten mit atopischer Dermatitis, die ja gar nicht selten auch an Asthma und Heuschnupfen erkrankt sind, dass die enorme, riesige IgE-Werte haben. Und wenn Sie auf dieses Tier schauen hier, dann sehen Sie, dass die durchschnittlichen IgE-Werte bei Patienten mit atopischer Dermatitis weit höher sind als bei Patienten mit Asthma oder Heuschnupfen. Das legt natürlich irgendwie nahe, dass dieses IgE irgendwas mit der Krankheit zu tun haben muss. Wenn das so sein sollte, dann muss man zumindest sagen, wir durchschauen noch nicht oder wir wissen noch nicht, in welcher Weise IgE an der Pathogenese der Krankheit beteiligt ist. Vielleicht ist es überhaupt nicht beteiligt. Aber weil so viel IgE da ist, hat man das immer angenommen. Man hat dabei aber einen Denkfehler gemacht. Wie wirkt IgE? Zumindest in den meisten Reaktionen, die wir erkennen können und anschauen, bindet sich IgE, wie wir immer gelernt haben, mit dem FC-Rezeptor an die Mastzellen und an basophile Granulozyten. Und wenn das Allergen daherkommt und es kommt zur Kreuzvernetzung dieses Antikörpers, dann entlässt die Mastzelle eine ganze Reihe von Mediatoren, Histamin und einige andere. Und in diesem Lehrbuch, eigentlich ein sehr, sehr renommiertes Lehrbuch, erkennt man sofort, dass dieser Autor kein Dermatologe war, der von der Haut nichts versteht. Er hat nämlich hergeschrieben in diesem Buch, Sie sehen das hier, Eczema. Also er erklärt das Auftreten der Hautveränderungen durch die Histaminfreisetzung aus Mastzellen. Das glauben übrigens viele sogenannte Allergologen auch. Aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Weil wenn es so wäre, würden ja die Kinder eine Urtikaria haben, aber die Kinder haben keine Urtikaria. Die Patienten schauen ganz anders aus. Sie haben ein Ekzem. Also auf den ersten Blick können wir die Verbindung nicht herstellen zwischen diesen erhöhten IgE-Werten und diesem Ekzem an der Haut. Ekzeme sind meistens durch Lymphozyten verursacht. Und das ist bei atopischen Dermatitis genauso, wenn Sie färben mit einem Marker gegen T-Zellen zum Beispiel, dann sehen Sie, dass hier in der, links oben in der Dermis diese ganzen braunen Punkte, das sind alles T-Lymphozyten. Das sind mehr CD4 als CD8, aber sehr viele Lymphozyten. Eine Frage, die die Autoren sehr beschäftigt und die sehr viel zu tun hat mit dem Medikament, über das Sie heute noch von Professor Schmuth sehr viel hören werden, war die Frage, welche Art von T-Zellen sind denn das? Bis vor ungefähr 15, 20 Jahren hat man zumindest die Helfer-T-Zellen in zwei Klassen eingeteilt. In sogenannte TH1-Zellen und TH2-Zellen. Heute ist die Welt der Lymphozyten viel komplizierter geworden. Es gibt eine ganze Reihe von Familien, die auf diesem Tier hier schematisch dargestellt sind. Um eine lange Geschichte kurz zu machen und um das mitzuteilen, was wahrscheinlich, ich sage mit hundertprozentiger Sicherheit, aber was wahrscheinlich stimmt, ist, dass zumindest unter den T-Lymphozyten die entscheidenden oder die Mehrheit bei der atopischen Dermatitis sogenannte TH2-Zellen sind. Die produzieren ein Zytokin, das nennt sich Interleukin 13, daneben vor allem in der Maus auch sehr viel Interleukin 4, beim Menschen aber großteils Interleukin 13. Und wenn Sie sich hier anschauen, das ist eine Arbeit aus New York, wenn Sie sich anschauen, die Menge von diesen TH2-Zytokinen oder vom TH2-Zytokin Interleukin 13 in der läsionalen Haut, AD, atopische Dermatitis, da geht der rote Balken hoch. In der Psoriasis sehen Sie das praktisch überhaupt nicht. Das ist Wenn Sie hingegen nach Interlaken 17 schauen, der blaue Balken, dann schnellt er bei der Psoriasis in die Höhe, aber nicht bei der atopischen Dermatitis. Das heißt, wenn Sie das sehen, könnte man annehmen, ja, es mag sinnvoll erscheinen, mit diesen TH2-Zellen zu interferieren. Zweiter Punkt, Störungen der angeborenen Immunität. Die Wichtigkeit der angeborenen Immunität hat man bis vor nicht allzu langer Zeit gering geredet. Heute weiß man, dass bei sehr, sehr vielen entzündlichen Erkrankungen Störungen der angeborenen Immunität wahrscheinlich noch wichtiger sind als die der erworbenen Immunität. Beispiel, bei der atopischen Dermatitis werden die körpereigenen Antibiotika in verminderter Weise produziert. Vielleicht auch ein Grund, warum wir uns gegen Staphylokokken so schlecht wehren können. Sie müssen wissen, dass unsere Haut imstande ist, Antibiotika zu produzieren, aber nicht Penicillin, sondern andere Peptide, die man als AMPs oder antimikrobielle Peptide bezeichnet. Atopiker können das nicht in ausreichendem Maße. Bei Patienten mit atopischer Dermatitis finden sich in der Haut auch Lymphozyten, die schauen aus wie Lymphozyten, sind auch Lymphozyten, aber denen fehlt die Erkennungsstruktur des T-Zellrezeptors. Die sind ein Teil des angeborenen Immunsystems und nennen sich innate lymphoid cells, angeborene Lymphozyten. Und da gibt es auch eine Familie, sogenannte ILC2, die bei der atopischen Dermatitis deutlich vermehrt sind im Vergleich zur Normalhaut. Das ist eine Arbeit aus unserem Labor von Marie-Charlotte Brüggen, wo sie versucht hat, diese Zellen hier zu enumerieren. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, der erscheint mir sehr, sehr wichtig, weil hier eine unglaubliche Wissenszunahme in den letzten Jahren erfolgt ist. Und das ist die Veränderung des Hautmikrobioms bei der atopischen Dermatitis. Sie alle, die Ärzte sind, wir haben alle schon Patienten mit atopischer Dermatitis mit Staphylokokkenmedikation, mit Antibiotika behandelt. Und was wir nicht so wirklich bedacht haben, war, dass wir damit nicht nur pathogene Bakterien zerstören wie Staphylococcus aureus, sondern auch die hauteigenen Kommensalen. Und gerade deren Bedeutung ist in den letzten Jahren uns immer bewusster geworden. Ich möchte einige wenige Arbeiten zitieren, die mir wirklich wichtig erscheinen. Also das sind die Fakten. Die Haut von Patienten mit atopischer Dermatitis ist häufig kolonisiert, ja, ich bin sehr soweit, mit Staphylococcus aureus. Ich habe Ihnen bereits dieses Bild gezeigt. Einige Botschaften. Unsere Kommensalen an der Haut induzieren eine für uns unsichtbare Abwehrreaktion des Immunsystems, die imstande ist, uns gegen echte pathogene Keime zu schützen. Wenn wir keine Kommensalen haben, dann können wir das auch nicht tun. Zweiter Punkt, manche dieser Kommensalen, manche von diesen Coagulase-negativen Staphylokokken, produzieren diese Antibiotika, diese antimikrobiellen Peptide, von der ich gerade gesprochen habe. Die Frage noch kurz, kommt zuerst der Staphylokokk und dann das Ekzem oder umgekehrt? Ich habe jetzt nicht die Zeit, dass ich alle Argumente aufzähle, aber so wie es derzeit ausschaut, kommt zuerst die Besiedlung mit dem Staphylokokken und nachher im Gefolge die Auslösung des Ekzems. Wahrscheinlich nicht bei allen Patienten, aber bei sehr, sehr vielen. Ich möchte eigentlich nur eines herzeigen, weil das erscheint mir wichtig. Und das sollten Sie sich vielleicht anschauen. Eine wunderschöne Arbeit letztes Jahr im Journal of Investigative Dermatology, wo sich die angeschaut haben, die Besiedlung an bestimmten Körperlokalisationen, die Kolonisierung der Haut mit Staphylokokken. Und tatsächlich, bei jenen Personen, die in der Achsel und an anderen Stellen Staphylococcus aureus haben, die haben später Ekzeme entwickelt. Man denkt halt darüber nach, dass man hier eine Transplantation mit Kommensalen der Haut, also das Hautmikrobiom als zu transplantierendes Organ verwendet, von Gesunden auf Patienten mit atopischer Dermatitis, und manche Forscher in den USA machen das bereits. noch 10 Sekunden. Ein letzter Punkt, den ich noch betonen möchte. Ich habe schon gesagt, die Strukturproteine der Haut, und zwar Ziegel und auch Mörtel, sind bei Atopikern oft defekt. Und seit einiger Zeit kennt man noch eine andere Schwäche, die Patienten mit atopischer Dermatitis haben. Wir hören immer wieder, das ist auch sehr mundän, sowas zu sagen, wenn die Umwelt verschmutzt ist, dann haben die Leute mehr atopische Dermatitis. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber wenn es so sein sollte, gibt es einige Erklärungen dafür, weil viele von diesen umweltverschmutzenden Substanzen, die man auch als Xenobiotika bezeichnet, die binden sich an bestimmte Transkriptionsfaktoren oder interagieren mit Transkriptionsfaktoren von Zellen, die selbst eine Entzündungsantwort auslösen können, wie zum Beispiel der Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor oder wie die Innsbrucker Hautklinik zeigt, konnte der Pregnan-X-Rezeptor. Also Sie sehen, es ist nicht nur die Allergie, es ist nicht so einfach. Es sind verschiedene Elemente im Körper und Regelkreise, die bei der atopischen Dermatitis gestört ist. Und das gibt uns auch die Möglichkeiten, gegen alle diese verschiedenen Elemente interessante Medikamente zu entwickeln. Vielen Dank.
Vielen Dank, Georg. So, und ich wähle jetzt 2 Fragen aus für dich, Georg. Das sind beide keine leichten Fragen. Gibt es Aussichten auf Ausheilung?
Bitte?
Gibt es eine Aussicht auf Ausheilung der Erkrankung, fragt Thomas über das Internet.
Wenn man das so hört, denkt man sich bei Krankheiten, die typisch genetisch determiniert sind, würde man sagen, na, das ist nicht möglich. Psoriasis, Schuppenflechte kann man nicht heilen, Atopik, das sind anlagebedingte Erkrankungen. Ich würde das aber heute nicht mehr so sehen, weil wenn die Krankheit einmal eingetreten ist, dann bilden sich in der Haut so kleine Nischen. Und aus diesen Nischen entsteht immer wieder ein neuer Schub. Sie wissen das und kennen das. Manche Krankheiten entstehen immer an der gleichen Stelle. Bei der Schuppenflechte ist das der Ellbogen, das Knie. Bei der atopischen Dermatitis habe ich es Ihnen gezeigt. Und wenn Sie das Ekzem behandeln mit Cortison und die Haut schaut klinisch völlig normal aus, und Sie machen einen Hautschnitt, eine Histologie, dann sehen Sie, dass hier in der völlig normal aussehenden Haut so ein Restinfiltrat da ist. So eine Nische, ein Reservoir. Und von diesem Reservoir geht die Krankheit aus. Ich würde behaupten, wenn es uns gelänge, wenn wir ein Medikament finden, indem man mit diesen, indem man diese Zellen, die hier die Krankheit immer wieder speisen, und zur Aktivität führen, wenn man das auslöschen könnte, dann vielleicht nicht Heilung, aber dann könnten wir vielleicht als nur ein Beispiel relativ lange Remissionen erreichen.
Eine 2. Frage von Felix, die wir natürlich häufig in der Praxis von Patienten hören, die auch in der Laienliteratur heftig diskutiert wird, ist die Frage der Ernährung. Spielt die Ernährung eine Rolle?
Ich würde das schon annehmen, und zwar ich würde es allein schon deswegen annehmen, weil wir halt wissen, dass in den unterschiedlichen Teilen dieser Erde, wo sich die Leute unterschiedlich ernähren, Krankheitshäufigkeiten sehr unterschiedlich sind. Und wir wissen halt um die Wechselbeziehungen, vor allem zwischen dem Mikrobiom des Darmes und der Zusammensetzung des Mikrobioms und der erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Krankheiten. Also das ist mit Sicherheit so. Nur muss man aufpassen, welche Art von Diät und welche Empfehlungen man hier geben kann. Ich kann mich noch genau erinnern, das war eine Lex in Scripta, dass man gesagt hat, okay, also man muss all diese Allergene endlos lang eine Allergenkarenz durchführen, sonst würden alle Kinder erkranken. Heute weiß man, dass das zumindest was die Erdnüsse betrifft, überhaupt nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, man würde sagen, also bei einem putativen Allergiker, wenn man dem gleich nach der Geburt die Erdnüsse irgendwo hineinschieben könnte, dass eine intestinale Toleranz entsteht, würden die Leute vielleicht keine Neurodermitis kriegen. Also man darf hier diesen Gesundheitsmagazinen und diesem ganzen Schutt nicht allzu viel Glauben schenken. Man muss das versuchen, auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen.
Nochmals vielen Dank für den interessanten Vortrag.